Morgen. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zum Gottesdienst heute. Ob Sie nun hier in der Kirche sitzen oder zu Hause vor dem Fernseher oder am Laptop und diesen Gottesdienst verfolgen, herzlich willkommen. Natürlich begrüße ich besonders heute die Tauffamilie und den Noah Waldrich, der mich da groß anschaut, aber glaube ich auch nicht so richtig weiß, was jetzt hier heute los ist. Auf jeden Fall auch Ihnen, euch mit Verwandten und Freunden, ein herzliches Willkommen heute bei uns im Gottesdienst. Ich möchte zum Anfang heute nicht den Wochenspruch lesen, sondern die Losung des heutigen Tages, weil ich die heute Morgen sah und ich dachte, die passt einfach zum Gottesdienst mit seinem heutigen Thema wunderbar. Sieht Gott nicht alle meine Wege und zählt alle meine Schritte? Sieht Gott nicht alle meine Wege und zählt alle meine Schritte? Hiob 31,4. Ich glaube, Sie werden herausfinden, was diese Losung mit dem heutigen Thema zu tun hat. Ich möchte die Abkündigungen für die kommende Woche und was sonst noch wichtig ist, an den Anfang stellen. Wir denken heute an die Familie von Axel Richter, die in dieser Woche Abschied nehmen musste von Axel Richter, der im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Und die Beerdigung war bereits gestern auf dem Friedhof in Niederdresseldorf. Der Familie sprechen wir unser herzliches Beileid aus und hoffen, dass sie Zeiten finden zur Trauer und dass sie Trost finden in dieser Zeit des Abschieds. Ich werde später die Familie noch mit in die Fürbitte aufnehmen. Einen besonderen Termin für die kommende Woche möchte ich noch extra abkündigen. Am Donnerstag, den 13.06., trifft sich wieder der Kreis Vielfalt. Ich hoffe, dass Sie schon davon gehört haben. Und wir haben in dieser Woche zu Gast Birgit Meyer-Braun von der Seniorenservicestelle in Burbach. Und es wird unter anderem auch um Patientenverfügungen und Vollmachten und das ganze Gebiet gehen. Wer also an dieser Stelle noch Informationen braucht, man muss noch nicht Senior sein. Wer Zeit hat und das gerne hören möchte, ist herzlich eingeladen. 10 Uhr hier drüben im Gemeindehaus am Donnerstag. Ja, wir feiern heute Gottesdienst. Warum? Weil wir es jeden Sonntag machen, wäre eine mögliche Antwort. Aber ich habe nachgeguckt, der erste Satz bei Wikipedia heißt, ein Gottesdienst ist eine Zusammenkunft von Menschen mit dem Zweck, mit Gott in Verbindung zu treten, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ein Aspekt, Gott lädt uns ein in seine Gemeinschaft. Gottesdienst, Gott will uns dienen durch den Gottesdienst. Und im Englischen heißt das ja Worship Service und Worship heißt so viel wie Verehrung, Anbetung. Und auch das soll in diesem Gottesdienst nicht fehlen. Und weil Gott gegenwärtig ist, deswegen feiern wir den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte zu Anfang mit uns beten und wir können dazu sitzen bleiben. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns einlädst in deine Gemeinschaft, in deine Gegenwart. Danke, dass du uns auch dienen möchtest durch das, was wir hören, dass du uns bereichern möchtest durch die Gemeinschaft miteinander und mit dir. Und wir danken dir, dass du jetzt da bist, diesen Gottesdienst durch deinen Geist leitest und bereicherst und segnen möchtest. Danke dafür. Amen. Ja, wir wollen jetzt zwei Lieder singen, die beide davon sprechen, dass Gott da ist und dass wir seine Nähe suchen dürfen. Das erste Lied ist ein bisschen älter. Gott ist gegenwärtig. Und als ich es las, da kamen gleich in der ersten Strophe die Cherubimen vor. Wäre jetzt mal interessant, eine Umfrage zu machen, was sie darunter verstehen. Es sind quasi Engel, die Gott dienen, die Gott verehren, also nicht Außerirdische, obwohl sind sie eigentlich auch, denn auf der Erde sind sie ja nicht. Aber sie sind Wesen, Engel, die Gott dienen und ihm die Ehre geben. Gott ist gegenwärtig. Ja, auch das nächste Lied spricht von der Nähe Gottes. Wir dürfen seine Nähe suchen. Wir werden jetzt ein Musikstück hören und bei diesem Musikstück geht der Klingelbeutel rum. Und was Sie dort einlegen, ist für diakonische Aufgaben der Gemeinde. Später am Ausgang wird dann auch noch eine Kollekte eingesammelt. Die ist, das wurde auch schon angeschlagen, aber ich sage es schon mal jetzt, für die Beratungsstelle des Evangelischen Kirchenkreises für Ehe- und Familienfragen und weitere Lebenssituationen. Thank you. Ja, jetzt kommt gleich der große Augenblick für Noah. Wir wollen aber vorher noch eins von den zwei Liedern singen, das dich die Tauffamilie gewünscht hat, das ihr euch gewünscht habt. Vergiss es nie, du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu.
Du bist ein Gedanke Gottes, das gilt natürlich auch dem Noah, auch wenn er vielleicht wirklich noch nicht weiß, was auf ihn zukommt, sehen wir ja gleich. Und Noah Waldrich soll ja jetzt gleich getauft werden. Und bevor ich das tue, möchte ich zwei Abschnitte lesen aus dem Neuen Testament, die uns mitgegeben sind zur Taufe und die nochmal auch deutlich machen, was Jesus auch damit, ja, was Jesus auch damit im Sinn hat. Das eine steht am Ende des Matthäus-Evangeliums und da heißt es, mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin, mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie auch halten das, was ich euch beigebracht, was ich euch befohlen habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Doch hier ist ja drin, jeder ist ein Gedanke Gottes, jeder ist eingeladen, geht hin in alle Welt. Nicht nur für ein paar Auserwählte, für ein paar Besondere. Jetzt ist es aber ja so, dass Noah ja noch nicht so viel wahrscheinlich mitbekommt, Also ich gehe mal nicht davon aus, dass er mal zu seiner Konfirmandenzeit dann mal noch erzählen kann, wie alles hier war und was gesungen wurde. Darum ist es eigentlich immer wichtig, auch das Zweite zu lesen, was im Markus-Evangelium überliefert ist. Da sagt nämlich Jesus, wer da glaubt und getauft wird, der wird vor Gott bestehen. Wer nicht glaubt, wird nicht bestehen. Und mir ist das immer deshalb wichtig, weil ich immer sage bei den Taufgesprächen, ja, man nimmt eines dem Kind natürlich nicht ab durch die Taufe, die eigene Glaubensentscheidung. Das soll später selber der Noah ja auch treffen. Aber die Zusage Gottes, seine Liebe und seinen Zuspruch, seine Begleitung, das spricht ihm Gott jetzt schon zu. Und das ist gut, wenn wir das schon mal so im Blick haben. Oma hat ein Gebet vorbereitet und möchte ich jetzt, Frau Weil, ich möchte Sie jetzt bitten nach vorne.
Ja, lieber Noah, ich freue mich sehr, bei deiner Taufe heute dabei sein zu dürfen. Du gehörst ab heute zur christlichen Gemeinschaft. Ich wünsche dir von Herzen ein Leben voller Inspiration, voller aufregender Überraschungen und voll glücklicher Momente. Geh deinen Weg, lass dich leiten von guten Werten und versuche stets, den Sonnenschein hinter den Wolken zu spüren. Er ist da. Deine Oma möchte für dich da sein. Ich möchte mit dir spielen, reden, lachen. Ich freue mich, dich aufwachsen zu sehen. Ich möchte versuchen, deine Fragen zu beantworten und dir als Oma eine gute Begleiterin zu sein. Zur Taufe und für deinen Lebensweg, Noah, wünsche ich dir alles Gute, Glück, Gesundheit, Fröhlichkeit und Gottes Segen. Gott schickt dir einen Engel, der dich stets bewacht, der mit dir Tränen weint, aber auch mal lacht. Ein Engel, dein Engel, der sich um dich sorgt, der dir, wenn du ratlos bist, gerne sein Ohr borgt, der dich innig liebt mit seinem Flügelschlag, dir immer wieder Hoffnung gibt. Deine Oma, Elke.
Ja, ganz persönliche Wünsche. Und so guter Gott, du hast um das gehört, was Waldrich jetzt auch gerade gewünscht hat, dem kleinen Noah. Und wir wollen dich einfach darum bitten, dass du ihn so auch segnest, dass er das auch erfahren darf in seiner Familie, auch deine Liebe. In Jesu Namen. Amen. Ja, Noah selber kann ja noch nicht reagieren, wenn ich ihn jetzt fragen würde, ob er getauft werden will. Aber das kann ich. Ah doch. Ja, Pastor hat nicht immer recht, zeigt sich. Aber ihr Eltern und die Paten, die ihr ausgesucht habt, die sind jetzt nun gefragt. Zwei Fragen an euch, liebe Eltern, liebe Paten oder Patin. Ihr habt gehört, was Gott in der Taufe schenkt, was diese Gabe für alle Getauften bedeutet. So frage ich euch nun, wollt ihr, dass Noah getauft wird? So antwortet gemeinsam ja. Und wollt ihr ihn auch christlich erziehen und nach bestem Vermögen den Weg weisen zu einem Leben als Christ? So antwortet auch gemeinsam ja mit Gottes Hilfe. Gott stärke euch bei dieser Aufgabe. Bevor wir ihn jetzt nun taufen, lasst uns noch miteinander den christlichen Glauben bekennen und so weit wie möglich erheben wir uns dazu. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, abgestiegen in das Reich des Wollen wir ihn taufen? Und dann bitte ich schon mal die Eltern und den Noah, aber auch die Paten nach vorne. Ich weiß nicht, wenn ihr Kinder auch Lust habt, das müsst ihr selber wissen oder eure Eltern. Dann kommt noch dazu. Genau, wir stellen es so ein bisschen so auf, dass auch die Gemeinde was sieht. Alle da. Noah, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Gott aller Gnade, er möge dich führen und leiten durch Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Irgendwo ist hier auch noch was fürs Outfit. Auch bei den jungen Herren ist ja wichtig. Ich gebe es mal, tu mal. Ja, die Frisur muss stimmen, auch bei den Jungs. Jetzt habt ihr zwei Taufkerzen, sogar eine kriegt ja jedes Kind ja mit aus unserer Gemeinde. Aber zwei Paten, das heißt, kommt ja wunderbar hin. Oder wollte jemand anderes noch mithelfen? Das könnt ihr euch machen. Also eine größere, das ist ein wunderschönes Bild drauf, auch zur Noah-Geschichte und noch die andere. Wenn er die dort anzündet, schon mal. Eine Taufkerze ist ja so ein bisschen auch ein Bild für das, was Glaube bedeutet. Gottes Liebe steht am Anfang, aber eine Kerze muss angezündet werden. Und das genau geschieht ja dann, wenn man Jesus Christus vertraut. Und jetzt stehen die da und die nehmt ihr auch nachher mit. Und der Noah hat ein wunderschönes Wort aus Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, so beginnt das, dieser Psalm. Aber am Ende, da heißt es dann in Vers 6, deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag. In deinem Haus darf ich nun bleiben, mein Leben lang. Ist immer blöd, wenn man irgendwo war und jemand sagt, du sollst am besten nicht wiederkommen. Das ist dann wirklich nicht gut. Aber Gott sagt, nein, jeden Tag neu darfst du da sein. Deine Liebe und Güte umgeben mich jeden Tag neu. In deinem Haus darf ich nun bleiben, mein Leben lang. Steht denn so schön vorne, dann gebe ich mal gleich den Paten auch die Patenbescheinigung und euch noch einen kleinen Gruß. Ja, bei Livestream ist blöd, dann können wir schlecht durch die Kirche laufen, aber wir können mal den Noah nochmal ganz herzlich willkommen heißen, indem wir mal ganz kräftig klatschen und uns einfach freuen, dass er jetzt mit dabei ist hier. Ja. So siehst du mal. So geht nun hin im Frieden des Herrn, er selbst der Heiland, er hat euch lieb. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Und der Richard wird jetzt ein bisschen überleiten und dann werden wir aber noch mal was vor der Predigt singen.
Ja, genau so ist es. Euer zweites Wunschlied singen wir gleich, weil ich dachte, das passt auch gar nicht schlecht heute zum Thema der Predigt. Und wir werden uns heute mit einem Propheten beschäftigen, steigen aber so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, in der zweiten Hälfte seines Lebens oder so ein bisschen später ins Buch ein des Propheten. Und da habe ich gedacht, ich will euch schon mal einstimmen und so ein bisschen die Vorgeschichte mit diesem Beitrag darstellen. Ein Prophet in Israel. Er saß in seinem Haus und ruhte sich aus. Kein Auftrag von oben, so konnte er leben. Und heute wird es wohl auch keinen mehr geben. Da kam eine Stimme an seine Ohren, er lauschte gespannt, saß wie angefroren. Doch was Gott für ihn hatte, das haute ihn von seiner Matte. Geh nach Osten zu den Heiden, und die konnte er nicht leiden. Sag ihnen von mir einen schönen Gruß, dass ihr böses Leben aufhören muss. sonst geht's der Stadt am Ende noch schlecht. Und er dachte, geschehe ihr recht. Nein, Gott, das kannst du knicken. In diese Stadt musst du einen anderen schicken. Zu unseren Feinden denkst du, Gott, damit mache ich mich nur zum Spott. Ich werde eine andere Reise buchen. Gott, du musst dir einen anderen suchen. Doch sein Schiff kam in Seenot, in höchste Gefahr. Es drohte der Tod. Die Matrosen bekamen einen Schreck. Doch Gott sah den Propheten. Er schlief unter Deck. Was sollten sie tun? Der Tod war so nah. Einer war schuldig, das war ihnen klar. Ins Meer mit dem, der nicht folgen will. Da war der Sturm auf einmal still. Der Prophet landete vor eines Fisches Maul. Der schluckte den Brocken, gar nicht faul. Doch er lag ihm sehr schwer im Magen und erzeugte Unbehagen. Und der Flüchtling hatte Glück. Das Taxi spuckte ihn an Land zurück. Ein Wunder ist es Gott schon wert, dass diese Stadt das Heil erfährt. Da siehste, Herr Prophet, wie's geht, wenn man nicht zur Verfügung steht. Habt ihr ihn erkannt? Sein Name wurde nicht genannt. Auch die Stadt, die einen Namen hat. Und wie es weitergeht mit diesem Mann am sündigen Orte, sagen euch gleich des Pfarrers Worte. Doch die Moral, die kommt zum Schluss, weil man das so machen muss. Vor Gott weglaufen hat keinen Zweck. Er findet dich über und unter Deck. Wenn er dich ruft an einen Ort, dann geh sofort. Wir wollen noch mal zusammen singen. Ins Wasser fällt ein Stein, was ihr euch auch gewünscht habt. Und wie gesagt, es passt auch zu dem Thema der heutigen Predigt. Ja, die Geschichte geht weiter und wir lesen jetzt den Bibeltext für die Predigt.
Das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona.
Auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ich werde dir sagen, was du verkündigen sollst.
Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Diesmal folgte er dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine ungeheuer große Stadt. Man brauchte 3 Tage, um sie zu durchwandern. Jona wanderte einen Tag in die Stadt hinein und rief:
Noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Noch 40 Tage habt ihr Zeit.
Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an. alle, ohne Ausnahme. Die Sache kam auch vor den König von Ninive. Der stieg vom Thron und warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub. Überall in Ninive ließ er ausrufen:
Das ist ein Befehl des Königs und seiner Minister. Weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe sollen etwas essen oder auf die Weide gehen. Nicht einmal Wasser sollen sie trinken, Trauerkleider sollen sie anziehen, Mensch und Vieh, und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren und seine Hände von Gewalttaten lassen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Beschluss. Vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid und er lässt ab von seinem glühenden Zorn. Dann müssen wir nicht untergehen.
Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen.
Ja, danke schön. Es gibt ja manchmal so kluge Ratschläge an uns Pastoren. Ihr dürft über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Diesen Rat gab uns mal ein älterer Pastor, als wir als jüngere Studenten, man merkt schon ein paar Tage her, mal bei einem Gemeindebesuch bei ihm waren. Aber die Behauptung ist ja nicht falsch. Aber unser heutiger Predigtabschnitt, der ist ja noch mal absolut kürzer. Ich weiß nicht, ob wir das gerade so mitbekommen haben. Es ist, so sagt mal jemand, die kürzeste Predigt der ganzen Bibel. Und man merkt es so gerade, nach der Basisbibel waren es 7 Worte. Im hebräischen Urtext besteht die Predigt aus nur 5 Worten. Und manchmal ist ja noch Martin Luther vertraut, da sind es 9 Worte, da heißt es, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Und wir merken, das ist nicht gerade ein schmeichelhaftes Predigtwort. Eine Gerichtspredigt, eine hammerharte Sache, die hier verkündigt wird, provozierend. Und was wird da am Ende des Liedes rauskommen? Was passiert hier am Ende? Das Interessante ist, es ist die kürzeste Predigt der Bibel, aber die erfolgreichste. Die erfolgreichste, denn da heißt es, dass sie alle am Ende umkehrten zu Gott. Umkehrten auch von ihren bösen Wegen, eigentlich kaum zu glauben, oder? Ich denke, für diese Predigt hat Jona nicht eine Minute gebraucht, auch wenn man sich natürlich vorstellt, dass vielleicht doch noch manches drumherum war. Aber es lohnt sich wirklich, nochmal näher in diese Geschichte reinzuschauen. Ich möchte den ersten Gedanken so überschreiben, mit einem Leben, ein lebensgefährliches Auswärtsspiel. Ich komme auch gleich drauf, warum Auswärtsspiel? Dass Jona ja von Gott zum Predigen aufgefordert wird, das ist ja weder eine Überraschung noch eine Zumutung. So wie ein Bäcker ja sein Brot backt, oder ein Dachdecker, wenn er gerufen wird, das Loch auf dem Dach stopft. So erfüllt der Prophet natürlich seine Aufgabe, indem er anfängt zu predigen. So haben es auch immer wieder seine Prophetenkollegen ja getan in der Vergangenheit. Ein Elia, Jesaja, Jeremia, wie sie auch hießen. Und in der Regel sollten sie ja Menschen in Israel wachrütteln, zum Glauben rufen. Und gleichzeitig war es oft so, gerade bei den Propheten, dass sie gerade auch mit den König und mit den Mächtigen Tacheles reden sollten. Gerade dort, wo ihre Taten zum Himmel schrien. Machtmissbrauch, Ungerechtigkeit und. Und das bekam schon damals, in der Zeit schon vor Jona, Menschen immer wieder schlecht. Mir selbst fällt immer wieder Jeremia natürlich ein, den sie von höchster Stelle zum Schweigen bringen wollten. Er wurde eingeschüchtert, er wurde bedroht, er wurde beschimpft, vor Gericht gezerrt und verhaftet. Nur, weil er Gottes Botschaft weitergegeben hat. Übrigens ist ja Ähnliches erleben wir ja heute auch. Vielleicht weniger bei den Propheten dieser Welt, aber mehr bei den Diktatoren. Oppositionelle, kritische Journalisten, sollen zum Schweigen gebracht werden. Diktatoren wie Putin gehen selbst über Leichen. Wir müssen nur an die ganze Sache mit dem Journalisten Nawalny denken und den Oppositionellen. Und Ähnliches passiert ja auch in China, Iran. Und ich glaube nochmal, das ist nur als Nebengedanke, wie wichtig auch wirklich auch so eine Wahl wie heute auch anzunehmen, eine Europawahl, zu gucken, dass Europa nicht nach ganz links oder ganz rechts driftet. Aber für den Propheten Jona ist der Auftrag Gottes noch um eine Stufe gefährlicher. Warum? Ich habe ja gesagt, Auswärtsspiel. Gott schickt ihn ja nicht nach Israel, kein Heimspiel, sondern noch nach außen, ins Ausland. Ninive, dort, wo die Heiden lebten, das ist das Gebiet, das damals zu Assyrien gehört, heute so die Gegend, Grenzland von Iran, Irak. Er wird praktisch dort in die Höhle des Löwen geschickt. Wie gesagt, ein lebensgefährliches Auswärtsspiel. Fußballer, die wissen ja, was so ein Auswärtsspiel bedeutet. Ich weiß ja, bei der Familie Waldrich sind ja manche Fußballer dabei, aber auch andere. Und dann weiß man ja, wenn man dann als Auswärtsmannschaft in einem großen Stadion spielt, ob Barcelona, Wembley oder wo auch immer, oder selbst hier in Deutschland, das ist schon nicht immer einfach, das den Druck auszuhalten. Aber interessanterweise ist das ja gar nicht nur bei den großen Stadien so. Auch bei kleinen Amateurvereinen hört man immer wieder, kann sich so ein Sportplatz zum Hexenkessel verwandeln. Das spüren besonders oft die Schiedsrichter, wenn sie gegen die Heimmannschaft pfeifen und entscheiden. Wer all das nicht glaubt oder sagt, ach, das kann ja gar nicht so schlimm sein, der kann ja mal einen Selbstversuch machen. Stellen Sie sich doch nur mal, wenn das überhaupt ginge, stellen Sie sich doch mal vor, Sie gehen mal mit einem blau-weißen Schalke-Trikot in die Südkurve nach Dortmund. Nur mal die Vorstellung. Vermutlich wird das schon nicht klappen, weil Sie nicht reingelassen werden. Aber wenn Sie dann trotzdem noch reinkommen mit Schalke-Trikot in eine Dortmunder Südkurve und dann noch anfangen zu singen, steh auf, wenn du ein Schalker bist, also Sie werden ein einschlagendes Erlebnis dort haben, mit Sicherheit. Und deshalb erzähle ich das. Für den Jona ist das im Grunde so ein höchst gefährliches Auswärtsspiel. Ninive, dort das Land, das gar nicht seine Heimat ist. Und da soll er dann noch den Untergang verkündigen, auch wenn er weiß, dass die Taten zum Himmel schreien. Wenn es dort eine Soko Ninive gäbe, dann stand da vieles auch auf der Tagesordnung von dem, was er verkündigt hat. Mord, Totschlag, Erpressung, Zuhälterei, Korruption, Vergewaltigung, ach, alles gehört dazu. Und in allem kommt Gott nicht vor. Ist das nicht verwunderlich, dass Jona, wie gerade der Richard ja am Anfang in dem Gedicht ja erzählt hat, beim ersten Mal wegläuft? Lieber Sandstrand in Spanien, das ist der Begriff für Tarsus, wie es manchmal genannt wird, statt Kiez, oder Striptease-Club in Ninive, die Höhle des Löwen. Ich würde ja jetzt weitermachen im Text, aber ich habe mir einfach gedacht, ich muss Ihnen auch ein bisschen sagen, ich hatte diese Woche auch so ein Auswärtsspiel. Ich war ja die letzte Woche in einer Fortbildung. Fortbildung in Hamburg, eine der interessantesten Städte in Deutschland. Ja. Thema war Predigen an fremden Orten. Das hat mich auf meine alte Tage nochmal gereizt. Da dachte ich, ja, das könnte nochmal ein paar Impulse geben, predigen an fremden Orten. Aber ich hatte es mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe gedacht, da kriegt man so ein bisschen Vorträge und wo kann man noch überall vielleicht was machen und so und ein paar Ideen und vielleicht Sachen, wo jemand schon mal was ausprobiert hat. Aber Pfeife piepen. Klar, wir bekamen auch ein bisschen ein paar Impulse am Anfang. Aber am Montagabend, als es losging, mussten wir uns einen Umschlag ziehen. Jeder zog einen Umschlag und dort war ein Ort, wo er in Hamburg am Donnerstag predigen sollte. Es gab schlimmere Orte, manche hatten Reeperbahnen, es gab 3 Umschläge, die große Freiheit auch einer. Aber ich hatte Hamburg Hauptbahnhof Südseite. Ich dachte, ist nicht so dran zu schlimm. Ist halt viel los. Was ich nicht wusste, traf ich am Abend noch mit einer Jugendfreundin, die mittlerweile in Hamburg Lehrerin ist, und die musste laut lachend lospusten, als ich ihr das erzählt hatte und sagte, wie, da willst du echt predigen? Weißt du, dass das der Umschlagort für Drogen ist? Dass es dort immer wieder Krawall gibt? Und dieser Gewusel an Menschen, wie willst du denn da überhaupt was machen? Ja, muss ich sagen, ging mir auch so am Montag. Und am Dienstag auch noch, denn da wurden wir losgeschickt, einfach mit der Aufgabe zu gucken. Wir hatten ja kein Predigtthema. Wir sollten selber gucken, wo wir da uns hinstellen wollen und über was wir sprechen wollen. Sollen den Ort erkundigen. Ich sage ganz ehrlich, ich habe am Dienstagabend öfter geguckt auf WhatsApp-Nachrichten. Ich hatte zwischendurch gehofft, dass meine Vertretung, der Jens Brakensick, anmailt und sagt, wir haben 6 Beerdigungen diese Woche. Ich schaffe das nicht alles. Kannst du nicht doch vielleicht ein bisschen früher zurückkommen? Aber nix. Zumindest sowas nicht. Nur schöne Urlaubsbilder von meinen Schwiegereltern von der Mosel, aber das hat mir nicht geholfen. Ich werde das verkürzen. Wer mehr wissen will, kann ich gleich beim Kirchcafé noch was erzählen. Am Ende bin ich am Ohne-Seuch-Theater gelandet. Das ist nämlich an der Seite auch. Kennen noch vielleicht manche Ältere, so Heidi Kabel und so. Da kam mir dann eine Idee, da war auch ein Platz, wo man sich gut hinstellen konnte. Und ich dachte so, Thema Sorgen und so, das hat doch jeder Mensch. Dann konnte ich was mit anfangen. Aber ich habe wirklich einen ganzen Tag gebraucht, um überhaupt zu gucken, was sollst du da auch sagen? Also, mein Auswärtsspiel in Hamburg dort. Aber gehen wir nochmal zu dem Text zurück, zu Jona. Ich möchte noch 2 Gedanken sagen zu diesem Bibelabschnitt. Das eine ist vielleicht eine Quizfrage. Und wenn ich jetzt Quizmaster wäre, würde ich Ihnen 3 Möglichkeiten zur Antwort geben. Bin mal gespannt. Ich frage Sie auch mal gleich. Was ist in der Jona-Geschichte das größte Wunder? Was meinen Sie? A, dass Jona 3 Tage im Fisch eines Bauches überlebt hat. B, dass Jona die Gerichtspredigt in Ninive überlebt hat. Schlimmer als die Südkurve in Dortmund mit Schalke-Trikot. Oder, dass alle Menschen bereit waren zu umkehren. Wer würde A sagen, Bauch des Fisches? Keiner. Wer wird B sagen, Ninive überlebt? Auch, seid ihr schüchtern heute hier. Und C? Ui. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ich hätte jetzt auch gedacht, es ist ein bisschen verteilt, dass die Menschen umkehren. Aber so habe ich persönlich auch getickt dann, dass ich dachte, ja, was mich am meisten wundert hier an dieser Story ist, dass es wirklich heißt, auch wenn natürlich vom König gepusht, dass die Menschen umkehren. Wir kennen das auch manchmal, auch in Geschichten, im Teil der Kirchengeschichte gab es immer wieder Zeiten, wo es so Aufbrüche gab. Aber es waren immer, ich sage jetzt mal übertrieben, vielleicht eine Handvoll Menschen, etwas mehr Menschen, die sich wieder ganz neu haben packen lassen von der Botschaft Gottes. Und der Rest hat gesagt, lasst die Kreuze da, die Pastoren reden, was sie wollen. Aber hier geht ein richtiger Ruck durch diese Weltstadt. Und wir haben ja gemerkt, die war ja nicht klein. 3 Tage brauchte Jona, um sie zu durchlaufen. Und die Menschen haben auch sichtbar ihr Leben geändert. Nicht nur, dass sie jetzt sagen, ach, wir tun mal fromm. Sie haben angefangen zu fasten, sie haben andere Kleidung angezogen. Sie haben plötzlich gebetet, was sie vorher noch nie gemacht haben. Ob so etwas im kleinen Rahmen nochmal in Deutschland möglich wäre, im kleinen Rahmen, sage ich bewusst. Ich habe jetzt wieder nur eine Umfrage gesehen, 61% der Menschen zwischen 18 und 29 in Deutschland, 61% halten Religion für unwichtig und es wurden nur Deutsche gefragt. Ob da überhaupt noch ein Aufbruch geschehen kann? Bei Christus gab es auch immer wieder Aufbrüche, aber es waren auch dort immer wieder eher überschaubare Dinge. Ein Zachäus, ein Ganove, der plötzlich Christ wurde, sein Leben änderte. Ein römischer Hauptmann, auch ein Heide, der Christ wurde. Auch das wurde immer wieder deutlich, aber nicht unbedingt die totale Massenbewegung. Wie ist das, wenn ich mich angesprochen fühle? Lasse ich zu, dass Gott dann Platz bekommt in meinem Leben? Und vor allem lasse ich mich auch als ein Zeuge gebrauchen, wenn ich schon Christ bin? Lasse ich das zu? Wünsche uns das, weil oft sind so die Prognosen, ich sage mal ganz bewusst auch kritisch, was ich in Kirchen oft höre, da sagt man, irgendwann 2060 gibt es nur noch die Hälfte, immer weniger Geld. Und nicht irgendwo der Gedanke, Mensch, wir können doch auch dagegen steuern. Nicht, dass wir es machen können, aber dass wir Mut haben, wieder unseren Glauben zu bezeugen. Also das eine, das Wunder der Umkehr und der letzte Gedanke eben, das Wunder der Barmherzigkeit Gottes. Denn das hat auch Ninive dann nicht nur gezeigt, sondern den Jona erstaunt, dass Gott hier auch umkehrt. Es reute ihn, als er das mitbekommt. Sein Herz wird weich. Er verwirft seinen ursprünglichen Plan, Ninive zu zerstören. Und ich denke, hier sehen wir wirklich nochmal Gott ins Herz, so wie er sich dann auch später in Jesus Christus zeigt, dass er eben deutlich macht, er möchte gerade nicht, dass die Menschen vor die Hunde gehen. Er möchte gerade nicht ein Sadist sein, der Spaß dran hat, diese Welt zu zerstören, weil die Menschen so blöd sind. Nein, am Ende steht das Wunder der Gnade. Gott in Jesus vollendet das später, indem er ans Kreuz geht und für uns stirbt und eine Erneuerung möglich macht. Eine kurze Nachricht zum Schluss, die ich gelesen habe aus Berlin-Marzahn. Da wurde jetzt vor kurzem ein neues Gemeindezentrum eröffnet. Und sie bekam ganz überraschend prominenten Besuch. Denn zu ihrer Überraschung, er war nicht eingeladen, kam der linken Politiker Gregor Gysi. Und er ist nicht gerade dafür bekannt, dass er ein Kirchenmensch ist. Und entsprechend hatte ihn dann gleich ein Journalist, der einfach da war von der Tageszeitung, ihn gefragt, sagen Sie mal, Sie sagen doch so oft, Sie sind Heide. Warum treibt es Sie heute in die Kirche? Da sagte Gysi, ich bin gar nicht ein Heide. Aber ich bin ein Mensch, zu dem Gott noch nicht gekommen ist. Und im Grunde will er sagen, ich bin trotzdem ein suchender Mensch. Und ich glaube, davon gibt es noch genügend, auch in unseren Dörfern, Menschen, die vielleicht grundsätzlich gar nicht verkehrt sind, also offen sind auf ihren Glauben, aber wir vielleicht selber denken immer, die wollen gar nichts davon wissen, dass wir Mut haben, Jesus zu bezeugen. Den Wochenspruch haben wir heute nicht gehört, du hast die Losung gelesen, den Wochenspruch von diese Woche heißt es, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Da gibt es genug Menschen. Lass uns damit rechnen, dass da auch immer wieder Menschen sind, die offen sind für Gottes Botschaft. Amen, so viel. Kirchkaffee könnte ich noch ein bisschen erzählen von Hamburg, aber nicht mehr hier. Jetzt wollen wir ja gleich beten, aber ein Gebet, das wir oft sprechen, kommt jetzt schon. Aber da sagst du bestimmt selber was, Richard.
Ja, ich musste gerade an das Ende meines Gedichtes denken, Rainer. Wenn Gott dich ruft an einen Ort, dann geh sofort. Aber du hattest ja noch ein paar Tage zum Überlegen, vielleicht war das ja das Problem. Gut, wie schon gesagt, wir wollen heute das Vaterunser gemeinsam singen und nicht sprechen. Und da möchte ich Sie bitten, sich zu erheben, wenn es geht. Und auch dann gleich noch stehen zu bleiben für den Segen und das Abschlussgebet.
Das Reich und die Kraft.
Wir wollen beten. Vater, wir danken dir noch einmal für Noah Waldrich, bitten dich für sein Leben, für sein Heranwachsen, für seine Eltern. Gib ihnen stets Geduld, Einfühlungsvermögen, die rechte Strenge mit Liebe gemischt. Bitte segne diese Familie. Wir danken dir auch heute, dass wir in einem freien Land leben dürfen, wo wir Gottesdienst feiern können, ohne behindert zu werden. Wir bitten dich heute auch für die Europawahlen. Wir bitten dich, dass unsere Gesellschaft nicht ins eine oder andere Extrem kippt. Und wir nehmen wahr, dass da Tendenzen sind. Wir bitten dich, bewahre du unser Land, unsere Gesellschaft. Lass dein Reich wachsen, dass mehr Menschen dich finden, dir nachfolgen und nach deinen Werten leben. Wir wollen auch beten für die Krisenherde in unserer Welt, die uns sehr bedrücken, sei es der Konflikt in der Ukraine, sei es die Auseinandersetzung zwischen den Palästinensern und Israel. Wir beten auch hier für Lösungen um der Menschen willen, die darunter leiden, auch die entführten Israelis. Und wir wollen jetzt auch noch beten für die Familie von Axel Richter, die Abschied nehmen, die trauern, die feststellen, dass in ihrem Leben jetzt einfach eine Lücke ist. Und wir bitten dich, dass sie bei dir Trost suchen, dass sie einander trösten und stärken können und dass sie ja in guter Weise Abschied nehmen können von ihrem geliebten Vater, Bruder, Opa, ich weiß nicht. Du kennst diese Familie, ich bitte dich, dass du sie segnest. Und ich bete auch noch, gib uns auch noch den Segen für diesen Sonntag mit. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. Amen. Wir hören noch ein Orgelspiel und dürfen da ruhig noch mal Platz nehmen.